Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Funktioniert das Mikro? Und es klingt nicht komisch? Doch? Das kann auch meine Stimme sein. Ganz schön warm. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, würde ich gerne noch... Ah ja, genau, deswegen haben wir die ausgelegt, damit man schön so machen kann. Aber vielleicht habt ihr auch schon einen Blick drauf geworfen, mal geguckt, was denn da drauf steht. Und ich würde da gerne noch mal ein paar Worte zu sagen und das nicht einfach so kommentarlos mit nach Hause geben. Zwar vorne steht drauf, habt ihr sicherlich alle gelesen, mein Herz für die Menschen in Oldenburg. Und der Flyer steht im Zusammenhang mit dem, was wir als Gemeinde vorhaben, wo wir als Gemeindeleitung euch auch einen Weg vorgeschlagen haben, den wir gerne nach den Sommerferien gemeinsam starten würden, dass wir ein Institut engagieren, die uns begleiten, 1,5 Jahre lang ungefähr, um zu gucken, wo hat Gott uns hier hingestellt, welche Menschen möchte Gott, dass wir erreichen, welche Gaben hat Gott uns gegeben. Und dazu gehört auch dieser Flyer. Und hinten drauf kann man so Sachen ankreuzen, kann man seinen Namen eintragen und kann man sagen, hey, ich bin dabei, ich möchte auf jeden Fall ganz konkret da mitmachen. Und vielleicht fragst du dich an der einen oder anderen Stelle noch, warum ist der Gemeindeleitung das denn so wichtig? Warum lassen die jetzt sogar noch so Flyer machen? Warum investieren die so viel Zeit? Warum legen die so einen großen Fokus da drauf? Warum bieten die noch Gesprächsrunden an? Warum zerbrechen die sich den Kopf? Und warum will man dann auch so viel Geld in die Hand nehmen für so ein Institut und das jemand in die Hand drücken, den man noch nicht mal so richtig kennt? Weil wir nichts Besseres wüssten? Weil wir mal wieder irgendein Programm machen müssten? Weil es dringend nötig ist, dass wir in Bewegung kommen? Oder weil wir nicht wissen, was wir sonst zu tun haben. Ich hoffe nicht, dass du das denkst. Und ich weiß auch nicht, wie dein Blick auf diese Gemeinde ist. Ich weiß nicht, was dir diese Gemeinde vielleicht bedeutet oder auch nicht bedeutet. Was du meinst, was Gottes Plan mit dieser Gemeinde hier in Oldenburg ist. All das weiß ich nicht, aber ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du mal vor Gott kommst und dir von Gott schenken lässt, was für einen Plan er mit Gemeinde hat. Auch mit dieser Gemeinde ganz konkret. Nicht nur allgemein mit den Gemeinden in der Welt, was Gottes Idee von Gemeinde ist, sondern ganz konkret hier für diese Gemeinde. Ob du sagst, hey, das ist schon alles gut, so wie es ist, reicht doch so, werd jeden Sonntag bespaßt. Oder sagst, hey, eigentlich ist Gemeinde das, was Gott gesetzt hat, um diese Stadt zu erreichen, um die Menschen zu erreichen, die er liebt. Und ich möchte nochmal ganz kurz sagen, warum uns als Gemeindeleitung das so wichtig ist. Warum wir sagen, hey, lass uns gemeinsam diesen Weg starten. Lass uns gemeinsam auf den Weg machen und zu den Menschen hier in Oldenburg gehen und sie erreichen. Ich glaube, Gottes Herz schreit danach, die Menschen in dieser Stadt zu erreichen. Gott hat das Wertvollste, was er hatte, hat er gegeben. Seinen Sohn. Das Allerwertvollste. Und dann kann man sich doch ansatzweise vorstellen, dass Gottes Herz danach schreit, Menschen zu erreichen. Und wenn wir alle Kirchen hier in Oldenburg zusammennehmen und sagen, hey, alle Christen, da mag das maximal 1% von Oldenburg sein. Und ich glaube, das reicht Gott nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gott das reicht, was er im Moment hier sieht. Hey, wir machen viele tolle Dinge, wir sind viele tolle Leute, es ist genial, es macht Spaß, Gemeinde zu bauen. Aber ich glaube, da geht mehr. Ich glaube, Gott hat mehr mit uns vor, weil Gottes Herz danach schreit, die Menschen in dieser Stadt zu erreichen. Ich glaube, dass Gott uns in Bewegung setzen möchte. Nicht purer Aktionismus oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, dass Gott sagt, hey, ich habe euch erlöst, ich habe das Teuerste gegeben, was ich hatte, habe ich für euch gegeben, ihr seid mein und bitte gebt das, was ihr habt, gebt es doch weiter. Und wir glauben als Gemeindeleitung, dass das mit diesem Institut eine richtig tolle Sache sein kann, weil das nicht irgendein Programm ist, was uns übergestülpt wird, irgendwo wo gesagt wird, ihr macht das, das, das und das und dann wird das schon laufen. Sondern weil das etwas ist, da kommt jemand, der begleitet uns. Es geht um uns, es geht um das, was Gott in uns hineingelegt hat. Es geht darum, dass wir Gott fragen, Gott, was legst du uns eigentlich aufs Herz? Dass wir uns von Gott nochmal zeigen lassen, Gott, womit hast du uns eigentlich beschenkt? Und dann als Gemeinde gemeinsam starten und sagen, hey, wir wollen nochmal einen neuen Blick dafür bekommen, wie sehr Gott die Menschen in dieser Stadt liebt und uns das aufs Herz legen lassen. Deswegen ist uns das wichtig. Es geht nicht darum, irgendein neues Projekt zu starten. Ganz ehrlich, das Geld, was man für dieses Institut ausgibt, das könnten wir auch nehmen und ich könnte dir 1000 Projekte sagen, da wäre es super investiert. Es gäbe nichts, wäre klasse, das Geld da reinzustecken. Keine Frage. Aber es würde mit meinem Herzen rein gar nichts machen. es würde mich nicht verändern. Und ich glaube, dass es darum geht, dass ich auf die Knie gehe und Gott frage, was dran ist. Ich glaube, dass es darum geht, dass ich zu den Menschen dieser Stadt gehe und frage, wo ihre Not ist. Und ich glaube, es geht darum, dass ich erkenne, was Gott mir gegeben hat, um dieser Not zu begegnen. Und das ist ein Weg, ein Prozess, den ich machen muss. Das ist nicht von heute auf morgen. Das ist nicht, weil ich es einmal gesagt habe, sondern das ist etwas, was mir aufs Herz gelegt wird, was ich schrittweise lernen darf. Und ich glaube, dafür ist dieser Prozess in erster Linie für uns gut, damit wir einen neuen Blick bekommen. Wenn du also sagst, hey, mir ist das ein Herzensanliegen, ich möchte das, ich möchte, dass wir als Gemeinde ja, Hoffnung sind für diese Stadt. Wenn du sagst, wir wollen relevant sein für diese Gemeinde, dann hast du 4 Möglichkeiten, was mit dieser Karte zu machen. Du hast sogar 5 Möglichkeiten. Du darfst sie heute benutzen, um zu wählen. Du darfst auch sagen, hey, ja, ich stehe zu dieser Gemeinde und ich möchte, dass wir relevant sind in Oldenburg. Dann trägst du einfach deinen Namen ein und wirst es vorne in den Postkasten bis zum 13. Juli. Sagst, hey, ich will das unterstützen. Ich finde das gut. Oder du sagst, hey, mir ist dieses Anliegen so wichtig, ich möchte dafür im Gebet einstehen. Denn ohne Gebet gewinnen wir keinen Blumentopf. Ich möchte das im Gebet begleiten, das ist mir wichtig. Oder du hast die Möglichkeit, jetzt schon zu sagen, hey, ich möchte das auch finanziell unterstützen. Wie gesagt, dieses Institut zu engagieren, kostet Geld. Auch da kann man sich beteiligen, kann man sagen, hey, mir ist es wichtig, dass wir das machen und ich gebe da Geld rein. Und das Dritte ist, du kannst sagen, jetzt schon, ich möchte ganz aktiv an diesem Prozess mitarbeiten. Kannst du dein Kreuzchen in deiner Mitte setzen. Und das würde bedeuten, dass du an 8 Seminartagen teilnimmst in den nächsten 1,5 Jahren, wenn wir uns denn als Gemeinde dafür entscheiden, diesen Prozess zu machen. Würdest an diesen 8 Seminartagen teilnehmen und ganz aktiv jetzt schon sagen, hey, ich möchte dabei sein. Wenn du das nicht ankreuzt, ist das auch kein Hindernisgrund, später daran teilzunehmen, weil wenn wir das denn machen, geht es tatsächlich eh darum, dass wir möglichst als ganze Gemeinde uns an diesen 8 Seminartagen, werden wahrscheinlich Samstage dann sein, uns hier gemeinsam zusammensetzen und auf Gott hören, was denn jetzt dran ist. Uns von Gott nochmal zeigen lassen, welche Gaben hast du uns gegeben und so weiter. Also selbst wenn du das Kreuzchen noch nicht gesetzt hast, darfst du dann auch total gerne mitmachen. Wenn du das Kreuzchen jetzt setzt und dann an einem Samstag nicht kannst, ist es auch überhaupt kein Problem, weil das ist jetzt keine Willenserklärung, wo man mit dich mit vor den Anwalt zerren könnte oder sonst irgendwas. Ja? Es ist einfach nur jetzt schon zu sagen, hey, mir ist es so wichtig, da will ich mitmachen. Eine weitere Möglichkeit, so das auch mitzuteilen, was einem auf dem Herzen liegt, neben den Gesprächsrunden, die wir eh gerade am Laufen haben, wo ich euch nochmal ganz herzlich auch zu einladen möchte. Draußen liegen die Listen, könnt ihr euch hinterher eintragen. Auch wenn du kein Mitglied bist in der Gemeinde, darum geht es gar nicht, sondern möchtest du Teilhaber sein, möchtest du hier teilhaben an dem Ganzen und hier mitmachen. Dann herzliche Einladung, da dich einzutragen oder auch hier das auszufüllen und dabei zu sein. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz beten für die Predigt, auf das denn das auch gelingt. Ihr dürft sitzen bleiben, es war warm heute. Gott, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir dafür, dass du zu unseren Herzen sprechen möchtest und ich möchte dich bitten, dass wir uns, wie ich dafür öffnen, möchte ich bitten, dass du unsere Herzen anrührst. Gott, ich möchte dich bitten, dass du Gnade schenkst zum Reden und dass da wirklich was vorüberkommt, das, was dir auf dem Herzen liegt. Amen. Darf ich mal kurz fragen, wer welchen gemeindlichen Hintergrund hat? Also darf ich mal kurz fragen, wer... Vielleicht mögt ihr euch ja auch und vielleicht auch nicht. Wer kommt denn ursprünglich aus einer freien evangelischen Gemeinde? Okay? Wer kommt denn ursprünglich aus einer richtigen Pfingstgemeinde? Wer kommt aus der Landeskirche, aus der evangelischen? Okay? Vielleicht haben wir noch jemanden aus der katholischen Kirche hier. Das haben wir hier. Und noch jemand aus der Brüdergemeinde da? Hey, das ist ein interessantes Bild, wie durchmixt wir sind. Und wisst ihr was? Gott freut sich darüber, dass ihr jetzt alle in der Pfingstgemeinde seid. Ha! Nein, dass wir so bunt gemixt sind. Weil es Gott nicht darauf ankommt, was für ein Label auf irgendeiner Gemeinde steht, sondern ihm kommt es auf unser Herz an. Deswegen freut Gott sich da, glaube ich, drüber. Okay, ich werde die Predigt jetzt nicht umschreiben, nur weil wir so gemixt hier sitzen, weil es auch nicht darauf ankommt, was denn Pfingstgemeinden seit Ewigkeiten gelehrt haben. Es kommt auch nicht darauf an, was Landeskirchen seit Ewigkeiten gelehrt haben oder was auch immer. Bei diesem spannenden Thema Heiliger Geist, wo dem einen oder anderen vielleicht ganz warm bei wird. Und es kommt darauf an, was Gott in seiner Bibel dazu sagt. Und das wollen wir uns heute an ganz vielen Stellen angucken. Ich habe einiges an Bibelstellen mitgebracht, die wir gemeinsam lesen werden. Weil mir das wichtig ist zu gucken, hey, was steht denn darin? Wie baut sich das Ganze auf? Und das Thema heute steht ja schon, wie kommt der Heilige Geist an meine Seite? Und in frommen Kreisen oder in Pfingstkreisen würde man wahrscheinlich das Ganze sagen oder anders umschreiben und sagen, es geht um das Thema Geistestaufe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe hier gerade auch meinen Finger gehoben bei Brüdergemeinde. Und da komme ich nun aus einer sehr anderen Ecke als aus der Pfingstgemeinde. Und ich weiß, wie das dort gelehrt wird. Ich weiß, das Thema Heiliger Geist immer sehr, naja, etwas zurückhaltend angeguckt wird. Zumindest aus der Gemeinde, wo ich da direkt komme. Und mir geht es ja auch nicht um irgendeine Wertung. Aber ich glaube, dass wir alle mit unterschiedlichen Hintergründen herkommen. Wir haben unterschiedliche Gedanken, die wir uns vorher da schon zu gemacht haben. Wir haben unterschiedliche Sachen gelesen. Wir haben unterschiedliche Prägungen, die wir mitbringen. Und all das beeinflusst uns ja irgendwie. Das, was wir jetzt gleich irgendwie hören werden, wie wir das annehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du das vielleicht einfach nur als einen Impuls heute mal mitnimmst. Als Impuls, weiter drüber nachzudenken, was steckt da dran. Weil in 35 Minuten kann man eh nicht das ganze Thema komplett abdecken. Funktioniert nicht. Sondern nimm das als Anreiz, nach Hause zu nehmen und da selber mal tiefer weiterzugraben. Was steckt dahinter? Was kann das alles für mein Leben bedeuten? Wir haben in den letzten beiden Wochen schon darüber gesprochen, Jan hat schon darüber gesprochen, wer denn der Sender des Heiligen Geistes ist. Und das ist Jesus selber. Das heißt, wir haben auch davor eine Predigtreihe gehabt, wo wir uns ganz klar nochmal angeguckt haben, wie Jesus auch mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und Jesus hat am Ende gesagt, hey, meine lieben Jünger, wartet auf den Heiligen Geist und dann geht los. Ich bin der Sender des Heiligen Geistes. Ich schicke euch einen Stellvertreter. Und letztes Mal haben wir uns auch angeschaut, dass der Heilige Geist eine Person ist, der selber Willen hat, der aber auch Kraft ist. Gut, ich habe unterschiedliche Fragen mir so überlegt. Was können die Leute bewegen, was bewegt mich selber an dem Thema, was möchte ich selber wissen, also so ein bisschen Grundlagen auch des Ganzen, jetzt nicht irgendwie völlig ganz weit weg, sodass niemand was verstehen könnte, sondern ich habe mir Mühe gegeben und hoffe, dass jeder das irgendwie auch mitnehmen kann und vielleicht bist du der Urpfingster und sagst, alles alt. Gut. Das ist das Schwierige an der Differenzierung in einer Predigt, aber ich hoffe, du kannst trotzdem was mitnehmen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, die vielleicht aufkommen könnte: Wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich wiedergeboren bin, habe ich dann nicht längst den Heiligen Geist? Okay, also ich möchte das mal symbolisieren. Das hier ist euer Leben. Schön, ne? Eine Glaskaraffe. Das ist euer Leben und ich wollte erst Gülle reinfüllen, so für unser altes Leben, aber ich lasse das lieber. Nein, das ist unser Leben, ganz schön. Und ich habe irgendwann die Erkenntnis gehabt, hey, irgendwie mein Leben ist nicht so klasse. Ich brauche Jesus, habe erkannt, hey, da gibt es einen Gott, der mich liebt. Und um Verbindung zu ihm aufzubauen, um mit ihm leben zu können, um im Einklang mit ihm zu sein, brauche ich Jesus. Den habe ich angenommen und Jesus schenkt mir neues Leben. Und in dem Moment, wo ich neues Leben bekomme, schenkt Jesus mir auch den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich den Heiligen Geist in meinem Leben. Der ist da drin. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in diesem Moment bei meiner Wiedergeburt, dass ich den bekomme als ein Pfand, als ein Siegel für mein Leben. Lesen wir mal einen Text aus Epheser 1. Ganz schön hell. Epheser 1, Vers 13 und 14. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Steckst du drin? Du hast das Siegel des Heiligen Geistes bekommen. Du bist Gottes Kind. Das ist das Siegel. Kannst du überall vorzeigen? Ein Gotteskind, ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, wenn du wiedergeboren bist, hast du dieses Siegel bekommen, du hast den Heiligen Geist, der in dir lebt. Ja? Hast du das Siegel bekommen, steckt da drin, geht doch nicht mehr raus. So ähnlich wie der Mann, der vom Finanzamt kommt und dann seine Kuckucks bei dir zu Hause irgendwo hinklebt. Ja, das ist dann auch sein Eigentum, gehört dir nicht mehr. Nein, ich hoffe nicht. Und Gott will dir auch nichts wegnehmen, sondern Gott möchte dich beschenken. Würdest du jetzt sagen, das Glas, dein Leben ist voll mit Heiligem Geist? Nö. Also ich nicht. Das, wenn man dieses schwache Bild nimmt, würde ich sagen, hey, das ist jetzt nicht voll. Nicht wirklich. Und du könntest jetzt auch nicht zu jemand anders hängen und sagen, hey, nimm mal einen großen Schluck, erfrisch dich mal dran. Auch das könntest du leider nicht machen. Und vielleicht würdest du auch nicht unbedingt sagen, hey, mein Glas, das ist voll mit Vitamin C oder Magnesium oder was auch immer das war. Und Jan hat letzte Woche einen Satz gesagt, der bei diesem Thema immer wieder kommt. Da geht es bei der Geistestaufe, wo wir gleich hinkommen, nicht darum, ob ich den Heiligen Geist habe, sondern ob der Heilige Geist mich hat und mich ausfüllt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf vier Grundlagen eingehen, an etwas, was uns helfen soll, nicht zu sagen, ho, das, was in der Pfingstgemeinde leider oft passiert ist, dass die Geistestaufe als etwas ganz oberspektakuläres und total abgefahrenes und als die absolute Erfahrung, die jeder machen muss, rübergekommen ist. Und zwar möchte ich auf einen Vierklang hinweisen, der das Ganze hilft einzuordnen. Und zwar ist es im Leben eines Christen so, du hast irgendwann, hast du dich bekehrt. Du hast gesagt, okay, mein Leben, da läuft irgendetwas schief. Mein Leben läuft nicht so rund. Ich habe erkannt, ups, ich bin ein Sünder. Das ist das erste von diesen Vierklang. Ich hoffe, es hält. Das zweite, was dann passiert ist, was wir ganz oft miteinander nicht verwechseln, aber wir benutzen beides als einen Begriff irgendwie. Und es hängt ja auch ganz eng zusammen. Das ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist das, was Gott schenkt. Bekehrung ist mein Part. Ich sage Gott, hey, bitte vergib mir meine Sünden. Ich möchte umkehren in meinem Leben. Und Wiedergeburt, neues Leben, das ist das, was Gott mir schenkt. Das ist Gottes Part. Das Dritte, was eigentlich auch mit in diesen Vierklang hineingehört, ich erkläre jetzt nicht, was ein Vierklang ist, aber die Musiker wüssten das, ist die Taufe, die Wassertaufe. Damit bekenne ich, hey, ich gehöre zu Jesus. Ich bekenne das öffentlich. Das gehört eigentlich mit dazu. Und in der Bibel finden wir das immer wieder, dass all das ganz schnell hintereinander passiert. Die Leute bekehren sich und werden getauft. Bei der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist bekommen, als Siegel. Und das, um das, was es heute geht, heißt eigentlich Taufe im Heiligen Geist. Ich habe mir frecherweise erlaubt, es Geistestaufe zu nennen, so wie man das in den meisten Pfingstgemeinden macht. Und das ist eigentlich der vierte Teil von diesem hier. Es ist eine Kraftausrüstung zum Dienst. Gott möchte den Heiligen Geist schenken, damit du kraftvoll, damit du Kraft empfängst, um dienen zu können. Und das gehört eigentlich alles zusammen. Es ist ein Vierklang. Okay, ich hatte schon gesagt, in der Bibel finden wir immer wieder Belege dafür, dass diese vier Dinge nicht unbedingt alle gleichzeitig passieren. Sie gehören zusammen, aber sie passieren nicht alle unbedingt in einem Moment. Und da finden wir unterschiedliche Belege zu in der Bibel. Einmal in Apostelgeschichte 8, Vers 16 und 17, das lese ich gleich vor. Das, was vorher passiert ist, Pfingsten ist gewesen, das Pfingstereignis. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen zum allerersten Mal über seine Gemeinde, die dann entstanden ist. Und nun war es so, dass die Apostel davon erfahren, dass die Samariter, also die Nicht-Juden, Gottes Botschaft angenommen haben, haben sich also bekehrt, sind wiedergeboren worden, haben sich auch taufen lassen, also die Wassertaufe, Und dann schicken sie Petrus und Johannes zu diesen Leuten. Und dann steht dort in Apostelgeschichte 8, bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen, von den Samaritern. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Nachdem das also alles passiert ist, nachdem sie bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist als Siegel bekommen haben, empfangen sie nochmals den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass an dieser Stelle gemeint ist, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes empfangen haben, um in der Kraft dessen leben zu können. An dieser Stelle noch eine kleine Randbemerkung für die Spitzfindigen unter uns, die vielleicht sagen, die sich da ein bisschen eingegraben haben, und sagen, hey, die Samariter, das waren ja nicht die Juden. Und über die Juden ist der Heilige Geist schon gekommen, wurde schon ausgegossen. Und über die Samariter eben noch nicht. Und als das passiert ist, war das einfach nur Gottes Zeichen, dass auch die nicht-jüdische Bevölkerung in sein Reich, in seine Familie eingepflanzt werden kann. Dem würde ich aber widersprechen, wenn man das so sieht. Denn wir finden noch ganz andere Stellen, wo auch das nochmal passiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Zum Beispiel bei Paulus in Ephesus oder bei Petrus in Caesarea, einmal Apostelgeschichte lesen. Da sehen wir, dass das immer und immer wieder passiert. Dass zwar Bekehrung, Wiedergeburt, manchmal auch die Wassertaufe schon geschehen ist, aber dass die Geistestaufe noch nicht vollzogen wurde. Gut, aber was genau ist denn die Taufe mit dem Heiligen Geist? Und zunächst einmal ist das einfach eine Gabe, etwas, was Gott schenkt. Etwas, was er uns gerne geben möchte. In Lukas 11 lehrt Jesus seine Jünger das Beten und fordert sie indirekt auf, um den Heiligen Geist zu bitten. Da steht, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Und so weiter. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Anscheinend kannte Jesus die Menschen ganz gut, denn er möchte seinen Jüngern an dieser Stelle so ein bisschen die Angst vor dem Ungewissen nehmen. Ja, Thema Heiliger Geist ist hier immer so ein bisschen was Ungewisses, irgendwie was leicht Mystisches, irgendwie was Übernatürliches, seine Wirkung. Und naja, die Jünger wussten auch nicht so richtig, was bedeutet das denn, wenn du deinen Heiligen Geist schickst. Und er sagte, hey, Gott, der euer Vater im Himmel, wird euch etwas Gutes schicken. Das ist etwas Gutes, es ist nichts irgendwas Komisches. Und wenn es heißt, dass die Geistestaufe ein Geschenk ist, die Fülle mit dem Heiligen Geist, dann ist es auch so, dass wir Geschenke ablehnen können. Gott zwingt uns das nicht auf. Wir können sagen, hey, wir möchten das, oder wir können sagen, wir möchten das nicht. Jan hat letzte Woche ja so ein Bild gebraucht davon, dass er unseren Körper als einen Schwamm gezeigt hat, der eingetaucht wurde in den Heiligen Geist, bei der Taufe in den Heiligen Geist. Und ich möchte heute dieses Bild hier nochmal etwas weiter ausführen, wie das auch passieren kann. Ach, er steckt. Ich glaube, dass man das vielleicht so oder so ähnlich darstellen könnte, die Taufe im Heiligen Geist. Dass mein Körper gefüllt wird bei der Geistestaufe und dass der Heilige Geist in mir zur Entfaltung kommt. Dass er auf einmal in jeden Bereich meines Lebens hineinkommt. Dass er auf einmal mich ausrüstet und eine Kraft entfaltet, diese schönen Brausetabletten. Und auf einmal wird mein Leben verändert. Ich werde ausgerüstet mit einer Kraft zum Dienst. Und dann geht es nämlich nicht mehr darum, ob ich den Heiligen Geist habe, sondern dann geht es darum, ob der Heilige Geist mich hat. Und dann kann ich mir auch die Frage stellen, ist mein Lebensglas voll mit dem Heiligen Geist? Bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Oder steckt er da einfach nur irgend so ein bisschen bei mir drin? Erfüllt er mich? Ist es das, was mich ausmacht? Was macht denn so ein Glas aus? Was macht das Marmeladenglas zum Marmeladenglas? Die Marmelade da drin. Was macht mein Lebensglas aus, wenn ich erfüllt mit dem Heiligen Geist bin? Bin ich ein heiliges Geistglas? Und manchmal stelle ich mir die Frage, hey, Warum fühlt sich der Glaube eigentlich so ausgebrannt an? Warum ist der Glaube manchmal einfach nur so ein Kampf und so ein Krampf und gerade noch so die Verbindung zum Himmel halten, so anstrengend? Und irgendwie ist es dann manchmal doch so ein Abstecken, wie weit ich Dinge denn ausreizen kann, bis Gott mir tatsächlich ein Stoppschild davor stellt. Manchmal finde ich das richtig, richtig anstrengend. Und dann denke ich mir, hey, wie erfüllend wäre es eigentlich, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich ausgefüllt wäre mit demjenigen, dessen Streben es immer ist, Jesus groß rauszubringen. Und das macht der Heilige Geist. Er will Jesus immer groß rausbringen. Das ist sein Job hier. Wie cool wäre das, wenn der komplett mich ausfüllen würde und mein ganzes Streben danach ist, Jesus groß rauszubringen. Und ich glaube, wenn wir wirklich ein erfülltes Christsein haben wollen, leben können, was Ausstrahlung hat, was unseren Körper ausmacht, wo wir anderen von geben können, mache ich jetzt nicht, aber dann kommen wir an dem Heiligen Geist nicht vorbei. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Was ist denn nun Sinn und Zweck der Geistestaufe? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und jetzt magst du fragen, hey, Kraft, wozu denn? Ja, das ist so eine typische deutsche Frage. Wozu brauche ich das? Brauche ich das überhaupt? Außer im Fitnessstudio, da macht man das einfach nur so. Das ist zwecklos. Dann, wenn ihr diese Kraft empfangen habt, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Und wenn wir diese Stelle im Gesamtzusammenhang lesen, dann sehen wir, hey, die Jünger, die waren richtig heiß drauf, ja? Also Jesus war gerade auferstanden, die waren hochmotiviert. Die haben ihn gefragt, hey Jesus, wann baust du jetzt dein Reich auf? Wann geht's los? Hey, ich will hier Gemeinde bauen. Geht's jetzt los? Können wir jetzt endlich? Ich bin total heiß. Hey, ich kann das. Ich habe trainiert. Ich habe keine Ahnung was gemacht. Und Jesus sagt, hey, stopp. Wartet auf den Heiligen Geist. Denn wenn ihr seine Kraft empfangt, dann werdet ihr gehen bis an die Enden der Erde. Ich glaube, die Jünger, die wären sonst losgerannt aus eigener Kraft. Und ganz ehrlich, die haben 3 Jahre Ausbildung bei Jesus gehabt. Das wäre nicht total Banane gewesen, was die gemacht hätten. Ich glaube, die hätten die richtigen Sachen gemacht. Die hätten sie auch gut gemacht. Da hätten sie auch einiges hingelegt. Aber ich glaube, sie wären nicht bis an die Enden der Erde gekommen. Und ich glaube, wenn wir aus uns heraus Dinge tun wollen, dann können die gut und richtig sein. Dann können wir die richtigen Dinge tun. Aber wenn wir nicht darauf warten, dass Gott uns das okay dafür gibt oder wir klar von Gott wissen, hey, geh, dann verheizen wir uns manchmal selber. Dann tun wir es nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, das, was möglich wäre. Und ich glaube, dann ist viel, viel mehr möglich. Ich habe vor ein paar Jahren bei meiner Schwester und bei meinem Schwager haben wir das alte Badezimmer saniert. Da mussten die alten Fliesen ab. Tolle Arbeit, sage ich euch. Vor allen Dingen, wenn man so einen alten Meißel in der Hand hat und einen Hammer und dann klopfst du. Eine Fliese nach der anderen klopfst du ab. Und zu Anfang bist du hoch motiviert, weil du siehst, hey, die ersten Fliesen gehen ab, ich schaffe richtig was. Aber spätestens, wenn es so Hochsommer ist und du eine Reihe Fliesen abhast, dann fängst du tierisch an zu schwitzen, die Nase ist voll mit diesem ekligen Staub. Du sagst, erstmal Pause machen. Du trinkst eine Cola, Viertelstunde später setzt dich wieder dran, machst sie wieder, dann schaffst du noch 3 Fliesen und irgendwann ist Sense. Du schaffst es nicht mehr. Und ich glaube, so ähnlich ist das, wenn wir das Ganze, unser Christsein, versuchen ohne den Heiligen Geist. Wir schaffen so ein bisschen was, aber eigentlich fehlt da irgendwas. Etwas, was uns eigentlich die Kraft geben will. Und ich wollte eigentlich heute noch so einen Presslufthammer dabei haben, das ein bisschen zu symbolisieren. Und ich glaube, das ist etwas, was das so ein bisschen darstellt. Auf einmal kommt die Kraft irgendwo anders her. Es ist nicht mehr das, dass ich das immer machen muss. Ich muss nicht immer derjenige sein. Ich bin trotzdem noch tätig. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Wenn ich so einen Presslufthammer in der Hand halte und die Fliesen abkloppe, dann bin immer noch ich derjenige, der das Ding in der Hand hält. Aber es ist nicht meine Kraft, die das Ganze bewirkt. muss ich wieder gucken, wo ich bin. Entschuldigung. Okay. Haben wir manchmal so das Gefühl, oder glauben wir manchmal, dass diese Kraft des Heiligen Geistes irgendetwas Ominöses ist? Irgendwas, ja, das schwebt da irgendwie rum, aber eigentlich ist es, geht da gar nichts. Also das ist eigentlich nur so ein frommes Gelaber. Also ganz ehrlich, wenn ich mit Leuten zusammen bin und ich muss auch mein eigenes Leben da angucken und sagen, hey, wenn ich geistgetauft bin, warum ist es manchmal so fruchtleer? Warum passiert da dann nicht mehr? Aber in dem Moment sage ich mir einfach immer wieder, hey, worauf will ich denn vertrauen? Will ich darauf vertrauen, das, was ich bei Menschen sehe? Oder will ich darauf vertrauen, was die Bibel mir sagt, was Jesus mir sagt? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Das macht etwas mit meinem Kopf. Ich kann darüber nachsinnen. Will ich darauf vertrauen, was die Bibel mir sagt? Ist das Standard? Ist das Maßgabe? Oder das, was ich bei anderen Menschen sehe? Wenn ich da bei anderen Menschen gucke, werde ich immer und immer wieder nur enttäuscht. Und ich glaube, dass wir das erleben können, die Kraft des Heiligen Geistes, auch in übernatürlicher Art und Weise. Und ich glaube, das wird auch sichtbar, wenn Jesus seinen Jüngern das so einbläut, hey, wartet auf den Heiligen Geist, damit ihr seine Kraft empfangt, dass das wichtig ist. Die Bibelstelle, die wir da gelesen haben, macht auch deutlich, dass der Geistempfang und die Kraft aus der Höhe gleichzeitig eine Aufforderung zur Mission ist. Und ich habe ja vorhin schon zu den Flyern, die ihr da liegen habt, gesagt, dass wir uns als Gemeinde eigentlich gerne auf den Weg machen möchten. Und ich glaube, dass wir da auch mit richtig liegen, dass es dringend nötig ist, unseren Blick zu weiten. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen auch schon richtig gute Sachen machen, aber dass wir als Gemeinde gerne noch in Bewegung kommen sollen, dass Gott sich das wünscht. Davon bin ich überzeugt. Aber wir sollten nicht den Fehler begehen, etwas aus uns heraus tun zu wollen. Das mag fantastische Ansätze geben. Die mögen auch richtig was bewirken. Die mögen auch positiv sein, aber wir werden nie das erleben, was mit dem Heiligen Geist möglich wäre, mit seiner Kraft, die er uns geben möchte. Und deswegen lass uns darum bitten, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt, damit wir das tun können, was er vorbereitet hat. Große Dinge. Und ich glaube, das wird ein anderes Level sein, was man dann erleben kann. Die Jünger haben auf Jesus gehört, haben gebetet und gemeinsam auf das Warten des Heiligen Geistes gewartet. Und 10 Tage später kommt der Heilige Geist und sie können losgehen. Und die Veränderung kann man dann ganz schön bei einem Petrus sehen. Petrus, der Jesus verleugnet hat, der richtig Schiss hatte, überhaupt da irgendwie was zu sagen vor den Leuten, der ist auf einmal derjenige, der vor 3000 Leuten predigt und die Menschen bekehren sich alle. Das ist Lebensveränderung. Da bekommt er auf einmal Kraft vom Heiligen Geist. Aus seiner Schwäche wird seine Stärke. Und die Kraft des Heiligen Geistes soll uns mutig machen, soll helfen, Gemeinde zu bauen. Und genau deshalb haben wir den Heiligen Geist auch so nötig. Und die Geistestaufe ist nicht dazu da, dass ich einen zusätzlichen Stern bekomme. Ja, meine christliche Weste, hey, da hängt schon einer für Bekehrung, da hängt einer für Taufe. Und jetzt bekomme ich noch so ein Sternchen, geistgetauft. Oh, und das macht mich aus. Oder hier an der Seite so schöne Wimpel oder sowas. Blödsinn. Es geht auch nicht darum, dass ich irgendwelche tollen Gefühle habe. In erster Linie ist es Kraftausrüstung zum Dienst. Die Kraft des Heiligen Geistes wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und deshalb glaube ich, dass bei der Geistestaufe auch Gaben freigesetzt werden. Zur Entfaltung kommen, dass Menschen vielleicht zum ersten Mal ihre Berufung von Gott bekommen. Das, was Gott mit ihrem Leben vorhat und dass sie Kraft für genau diesen Dienst erhalten. Ich glaube, dass wir bei der Geistestaufe oftmals auch das erleben können, dass das Sprachengebet geschenkt wird. Auch das ist eine Gabe, die Gott uns geben möchte. Das finden wir in der Bibel in fast jeder Stelle so geschildert, wo die Geistestaufe passiert. Dass Menschen anfangen, in Sprachen zu beten, dass sie diese Gabe bekommen. Und ich denke, dass gibt es gute Gründe für, warum es gerade in dieser Kombination so ist. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere Gründe für. Aber wenn wir lesen in 1. Korinther 14, da können wir nämlich lesen, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Ich möchte doch im Glauben wachsen. Und Gott sagt, hey, weißt du was, ich möchte dir das geben, damit das funktionieren kann. Damit du dich selbst auferbauen kannst, damit du im Glauben vorankommen kannst. Und das Sprachengebet ist etwas, was man ja nicht so richtig mit seinem Verstand erklären kann. Und deswegen, glaube ich, haben wir da meist auch so Hemmungen vor. Unsere Würde, die wir so bedacht sind. Aber ich glaube, das Geniale daran ist, dass es mich im Glauben voranbringt. Mein Glaube wird gestärkt, wenn ich das praktiziere. Und frag doch mal ein paar Leute, die das machen, wie die ihre Gebetszeiten so empfinden, wenn sie in Sprachen beten. Das Tolle am Sprachengebet ist nämlich auch, dass du nicht mehr irgendwie rumstammeln musst und sagst, hey Gott, also wenn das wirklich dein Wille ist, aber wenn es nicht ist, dann mach das doch irgendwie anders und ich weiß auch nicht und alles in deinem Namen. Und weißt du was, beim Sprachengebet ist es ziemlich easy. Du sprichst Gott wohlgefällige Gebete. Du kannst nicht mehr daneben liegen. Und ich finde das klasse. Dann habe ich mich nur gefragt, hey, wer kann denn die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Kann das jeder? Gibt es nicht vielleicht doch ein paar Voraussetzungen? Und wir wollen ja gleich auch so eine Zeit haben, wo wir sagen, hey, komm, lass uns doch füreinander beten und Gott darum bitten, dass er das schenkt, uns neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und ich habe auch schon gesagt, es geht nicht darum, einen zusätzlichen Orden zu bekommen, sondern es ist ein Vierklang, eine Einheit, die wir zusammen haben möchten. Es geht nicht darum, dass ich auf einmal Christ-Güteklasse A+ bin. Irgendetwas Besseres, besser als andere oder gesegneter oder was auch immer. Sondern es soll eine Hilfe sein, ein Leben nach Gottes Vorstellung zu leben. Und ich muss dafür keine besondere Heiligkeitsstufe erklimmen und erklimme sie dadurch auch nicht. Das Einzige, was ich mitbringen sollte, sollte bekehrt sein. Und das geht eigentlich fast immer mit der Wiedergeburt einher. Denn Gott verneint das nicht, wenn wir aufrichtig ihn fragen, ob er in unser Leben kommen möchte. Eine Frage noch, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist denn ein einmaliger Vorgang? Passiert das nur einmal? Und ich glaube, da müssen wir zwei Begriffe von der Bibel unterscheiden. Es ist einmal so, dass wir die Taufe im Heiligen Geist erleben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das erleben. Aber wir finden auch ganz viele Bibelstellen, wo wir dazu angehalten werden, erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wir finden das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 4, dass es dort passiert. Petrus und Johannes sind gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und man hat ihnen sehr eindrücklich gesagt, hey, wisst ihr was über diesen Jesus, da werdet ihr nie wieder was sagen. Klar, die haben ihnen das richtig eingebläut. Und dann gehen sie zu ihrer Gemeinde, berichten das dort und die fangen an zu beten und diese Leute waren bereits mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann steht dort in Apostelgeschichte 4, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das heißt, diese Leute waren bereits geistgetauft und haben trotzdem nochmal die Fülle mit dem Heiligen Geist erlebt. Sie wurden trotzdem nochmal gefüllt. Und ich glaube, dass jeder von uns das immer wieder erbitten darf. Gott, bitte erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und auch hier sehen wir in diesen Versen, es war ganz klar, wofür. Eine Ausrüstung zum Dienst. Nicht für meine tollen Gefühle. Ich denke, dass hinter der Geistestaufe oder dem erneuten Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist kein Punkt folgt, sondern ein Doppelpunkt. Und dieses Erfülltwerden, hey, das kann auf irgendeiner Konferenz passieren, das kann hier im Gottesdienst passieren. Aber in erster Linie drückst du das zu Hause in deinem Zimmer aus. In der Pfingstbewegung war es so ein bisschen so eine Zeit lang, hey, da ist man zu jeder Konferenz gefahren und wurde am Ende gebetet und man hat sich das immer abgeholt, diesen Push, hey, wieder erfüllt sein und so. Und ich glaube, das ist nicht gut und das ist auch nicht das, was Gott möchte. Ich glaube, wir können Gelegenheiten wie diese nutzen und Gott sagen, hey, wir stehen ja auch als Gemeinde zusammen, wir können auch füreinander beten, aber eigentlich passiert das zu Hause in meinem Kämmerlein oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer, aber da, wo ich alleine mit Gott unterwegs bin, dort bitte ich Gott in erster Linie. Und ich möchte euch gleich einladen, für euch beten zu lassen. Ich habe ein paar Leute gefragt, die gleich nach vorne kommen, die gerne für euch beten möchten. Und vielleicht hast du die Geistestaufe noch nie erfahren, vielleicht ist das völlig Neues für dich. Vielleicht sagst du auch, hey, eigentlich bin ich leer und ich möchte wieder neu erfüllt werden. Dann ist es, glaube ich, eine Möglichkeit zu sagen, hey, bitte betet mal für mich. Und vielleicht werden die Leute euch die Hand auf den Kopf legen. Auch das ist etwas, was sie in der Bibel immer wieder finden. Wenn du es nicht magst, wegen deiner Frisur oder warum auch immer, auch kein Problem, dann sag den Leuten das. Und die werden auch kein großes, Braborium oder so irgendwie so machen. Ja, sondern ganz einfach und schlicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas pushen müssen oder besonders doll drücken müssen oder keine Ahnung, irgend so ein Blödsinn, was man schon alles erlebt hat. Sondern ich glaube, wir können einfach so zu Gott kommen und sagen, hey Gott, ich möchte das. Und die Leute, die für euch beten, die werden ein ganz einfaches Gebet sprechen, ganz kurz, nicht ewig lang, und werden euch nochmal bitten, das selber in eigenen Worten auch nochmal auszudrücken. Zu sagen, hey Gott, ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn dann jemand für dich gebetet hat, ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht empfängst du tatsächlich die Gabe, das erste Mal in Sprachen beten zu können. Ich weiß es nicht, weil der Heilige Geist entscheidet, wie er wirkt. Entscheidet, wie er wirkt, wo er wirkt, wann er wirkt. Und vielleicht passiert auch erstmal gar nichts. All das liegt nicht in unserer Hand und wir wollen auch nichts machen, sondern wir wollen dem Heiligen Geist den Freiraum geben, zu wirken, wie er möchte. Dann dürft ihr gerne erst mal ein Lied spielen oder anspielen. Jeder kann das für sich nochmal so ein bisschen sacken lassen, drüber nachdenken. Und dann sind wir hier vorne und beten gerne für euch. Amen.
Ihr dürft gerne aufstehen.